Hallo bei der Biofleisch-Podcast, wo Haltung für Geschmack sorgt, dem Podcast der Plattform biofleischinfo.at. Hier geht's darum, nachhaltige Landwirtschaft, Tierwohl und zukünftige Ernährung auf verschiedensten Ebenen zu betrachten. Darum kommen hier Menschen zu Wort, die wissen, worauf es ankommt. Mein Name ist Sarah Halbmeier-Zoglauer. Ich spreche mit Experten und Expertinnen aus verschiedensten Branchen. Heute mit Hubert Stark von der Humusbewegung. Herzlich willkommen.
Ja, hallo von meiner Seite.
Sie sind seit 1991 Biolandwirt im Waldviertel bei Litschau. Das heißt, Sie haben da einen Bauernhof oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, wir haben einen Biobauernhof in Litschau, im Waldviertel bei Litschau, mit Mutterkuhhaltung und Schweinemast.
Mhm. Die Biolandwirtschaft ist aber nicht Ihr einziges Standbein, sage ich jetzt einmal. Sie sind auch Obmann der Erzeugergemeinschaft Bioschwein Austria und auch noch Geschäftsführer der Bioschwein Austria Vertriebs GmbH. Also ein viel beschäftigter Mann, wenn ich das so heraushöre.
Ja, mir war immer wichtig, dass man auch in der Vermarktung natürlich, wenn man Bio-Lebensmittel produziert, dass man in der Vermarktung auch dementsprechend weiß, wo die noch hinkommen, beziehungsweise was dann weiter passiert. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich ein ganzes Leben auch um diese Themen gekümmert habe.
Mhm. Also das ist wirklich Ihre Passion, kann man sagen.
Kann man so sagen, ja.
Mhm. Daneben sind Sie auch Mitbegründer der Humusbewegung, einer Bewegung, die auf gesunde, humusreiche und lebendige Erde setzt. Der Bodenschutz steht dabei im Mittelpunkt, weil er als die wichtigste Lebensgrundlage angesehen wird. Und weil Sie eben diese ganzen Passionen vereinen, sprechen wir heute über das Thema Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Wir haben es gerade eh schon gehört, bei der Humusbewegung geht es darum, den Boden zu schützen, weil er als die wichtigste Lebensgrundlage gilt. Warum ist denn der Boden so entscheidend für eine nachhaltige Landwirtschaft und was passiert, wenn wir ihn nicht ausreichend schützen?
Naja, wenn man sich mit dem Thema Boden auseinandersetzt oder generell mit dem Thema Leben, kommt man natürlich darauf, dass gerade alles Leben schlussendlich durch den Boden entwächst. Und der Ottoff hat ja so schön in seinem Buch geschrieben, die Mikrobiologie der Böden, hat reingeschrieben, ziemlich als ersten Satz, Böden sind die lebenswichtigen Organe unserer Erde. Und wenn man das unter diesen Aspekt sieht, kommt man relativ schnell drauf, okay, das stimmt, also ohne Boden gibt es sozusagen kein Leben. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir sehr stark sozusagen die Lebendigkeit des Bodens oder die Verlebendigung wieder im Vordergrund stehen. Also da geht es nicht um einzelne Kohlenstoffe im Boden pumpen, sondern wirklich nur noch gleich um den Boden wieder zu verlebendigen. Das ist eigentlich das, was die Humusbewegung in das Zentrum rückt. Und wir arbeiten sehr stark nach der regenerativen Landwirtschaft, wobei man das natürlich auch erklären muss, da gibt es verschiedene Sichtweisen der regenerativen Landwirtschaft. Mhm. Und wir versuchen halt das Mikrobiom sozusagen ins Zentrum rücken. Also die ganzen mikrobiellen Prozesse und auch die pflanzenphysiologischen Prozesse, die setzen wir bei unseren Handeln quasi immer ins Zentrum.
Wie sind Sie zu dieser Überzeugung gelangt, dass Bodenschutz eigentlich das Wichtigste ist? War das eh dieser eine Satz aus diesem Buch oder hat es da irgendein anderes einschneidendes Erlebnis gegeben?
Ja, das waren schon andere einschneidende Erlebnisse. Wie gesagt, wir sind 1991 umgestiegen auf biologischen Landbau, haben dann 10, 15 Jahre so klassisch bewirtschaftet und haben dann gemerkt, viele Dinge funktionieren nicht mehr ganz so, wie man sich das vorstellt. Haben dann sich auf die Suche begeben, mit minimaler Bodenbearbeitung, Direktsaat, sind dann aber schlussendlich in Einsätzen aber doch kläglich gescheitert. Mhm. Also nur wenn man die Technik ändert, ändert sich noch nichts. Und wir waren dann sehr hartnäckig eigentlich und haben dann wirklich immer gesagt, nichts, wir bleiben da drauf. Und da sagen wir ganz gerne immer, genau weil wir so hartnäckig waren, hat uns dann der Herrgott in Dittmann Esser geschickt. Das ist ein deutscher Berater oder Mikrobiologe und Agraringenieur, der was wirklich sich mit der regenerativen Landwirtschaft sehr stark auseinandergesetzt hat und das weiterentwickelt hat.
Okay.
Und dieses Wissen von Dietmar haben wir nachher quasi übernommen und auch weiterentwickelt schlussendlich. Und das sind in Anfang ein paar schwierige Jahre, muss man so sagen. Es ist nicht jetzt ein einfacher Weg, aber doch, wenn man mal länger dabei ist, dann kommt man drauf, okay, das ist ein richtig schöner Weg, weil sie dann doch auch die Böden anders entwickeln.
Was hat Sie durchhalten lassen? Das ist ja eben, wie Sie schon gesagt haben, ein schwieriger und trotzdem jahrelanger Prozess.
Ja, das ist zum Teil ein bisschen das Problem in der Landwirtschaft, dass die Bauern ziemlich an der Wand steigen finanziell. Mhm. Und die haben oft gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass sie sich um den Boden kümmern. Das muss man auch fairerweise sagen. Also das Bodenaufbau oder Boden regenerieren kostet Geld. Das ist ja so. Und meistens ist man sehr ungeduldig und will das relativ schnell machen und das funktioniert nicht. Boden ist ein sehr, ein ganz ein träger Organismus. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, wir haben die letzten 100 Jahre unseren Boden dort hingebracht, wo wir jetzt haben. Und ja, nutzen wir die nächsten 100 Jahre ganz einfach in einen anderen Weg zum Gehen, dass wir wieder die Böden regenerieren. Viel schneller wird es nicht geil. Also das, was man oft so glaubt, dass man irgendein paar Kleinigkeiten ändert und dann wird alles gut, das ist nicht so.
Das heißt eigentlich, Sie haben wirklich sich um 180 Grad in der Bewirtschaftung drehen müssen, auch wie Sie damals umgestellt haben.
Nee, es geht darum, dass man Böden permanent bewachsen hält. Das ist sozusagen, es gibt da einen schönen Spruch von Sekera, der was sagt, wenn man den Boden die Pflanze nimmt, wird er unfruchtbar. Also sobald man einen Boden sozusagen ohne Pflanze hat, ist er unfruchtbar. Und wenn man sich mit diesem Satz auseinandersetzt, kommt man drauf, okay, es geht dann eben auf der einen Seite um die lebenden Pflanzen, die ja schlussendlich Energie für den Boden oder für die Mikroorganismen in den Boden pumpt. Aber es geht auch darum, möglichst Biodiversität in die Pflanzen zu reinbringen, damit man sozusagen wieder mikrobielle Biodiversität kriegen. Und das sind oft die Themen, die was dann schon einmal schwierig sind, das zu verstehen, was dort eigentlich alles passiert.
Um vielleicht das Ganze noch ein bisschen näher zu verstehen, welche konkreten Maßnahmen setzen Sie denn, um Böden zu regenerieren und Humus aufzubauen?
Ja. Also in der regenerativen Landwirtschaft gibt es dann so einen 5-Punkte- oder 5-Schritte-Plan. Und der erste Schritt ist immer der chemische Ausgleich. Also das war für uns als Biolandwirte auch natürlich in erster Linie schwierig, dass man sich einmal überhaupt mit dem Thema Chemie beschäftigt und so. Und dann muss man aber verstehen, dass ja permanent sie chemische Prozesse abspülen im Boden, permanent keine Sekunden, ohne dass sie dort chemische Prozesse abspülen. Mhm. Und diese gilt es zu verstehen und dementsprechend zum Ausgleichen. Und dabei geht es ja sehr stark um die Balance herzustellen. Also zu wenig ist ein Problem, zu viel ist genauso ein Problem. Also dort muss man genau hinschauen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist im permanent Bewuchs, also dass man mit vegetativ wachsenden Pflanzen, man muss wissen, wann Pflanzen in die generative Phase kommen, also das heißt Nachkommen zeugen, hören sie auf, das Mikrobiom zu füttern. Also da ist ja auch, da gibt es ja auch ganz viel Missverständnis, wenn man sich um Bodengesundheit bemüht, sozusagen, muss man schlussendlich permanent junge Pflanzen dort steuern. Mhm. Es macht keinen Sinn, sozusagen Pflanzen dort verholzen lassen und dort steil lassen. Das ist zwar vielleicht ganz nett, so wie die Ecken, aber darunter fällt der Boden zusammen. Das ist auch das Missverständnis jetzt aber die Biodiversitätsflächen, dass die in Wahrheit, wo dann nichts gemacht wird, keine Ernte und nichts gemacht wird, dass dort der Boden drunter eigentlich auch sein Leben verliert oder oberreduziert auf ein Minimum. Dann gibt es eben noch weitere Schritte, so wie die Flächenrotte, also das abgestorbene Material von Oberirdischen, das Einbauen in den Bodenstoffwechsel, dann den Boden beatmen, also wenn der Boden kann entweder durch Verdichtung oder durch Dichtlagerung seine Struktur verlieren. Mhm. Und das heißt, da muss man ihm helfen, da muss man dort eingreifen, auch wieder mechanisch, auch wenn man vielleicht sonst wenig mechanischen Eingriff machen will. Und das letzte, der fünfte Schritt ist sozusagen das Vitalisieren. Das Vitalisieren heißt, dass man Pflanzen zur höchsten Photosyntheseleistung bringen will. Also nur wenn Pflanzen eine hohe Photosyntheseleistung haben, dann sind sie in der Lage, auch die Mikrobiologie dementsprechend zu füttern. Und wenn man es unter diesem Aspekt des Fütterns betrachtet, dann kommt man drauf, okay, wir messen die Pflanzen dazu bringen, dass die Füllleistung bringen. Das sind so die 5 Schritte im Wesentlichen. Und das sind im Wesentlichen so die Arbeitsweisen, wie wir versuchen, sozusagen an das heranzugehen.
Aber Sie machen das ja wirklich dann total auf wissenschaftlicher Basis. Also das ist ja nicht, ich streue Samen, lasse wachsen und ernte, sondern das ist ja wirklich von vorne bis hinten ein absolut ausgeklügelter Plan, den Sie da eigentlich dann logischerweise verfolgen. Oder abarbeiten.
Natürlich, ja, natürlich gibt es einen Plan, wobei wir immer versuchen, keine Rezepte zu verteilen, weil Boden ist jetzt nicht so, dass das funktioniert. Also wir sind ja viel zu technisch, wir Menschen denken immer sehr technisch. Wir glauben immer, mit der Technik können wir alles reparieren oder machen, und das geht halt nicht. Gell? Also man muss das Leben verstehen, man muss versuchen, sozusagen ein Gefühl zu entwickeln, um dort wieder dementsprechend auch dem Raum geben, dass sie das entwickeln kann. Das ist eigentlich der Punkt. Und dort, glaube ich, werden die meisten Fehler gemacht, dass man immer irgendwelche technischen Lösungen sucht, und für das Leben zum Produzieren gibt es keine technische Lösung. Das entsteht. Mhm. Und die Bedingungen, wenn das Milieu sozusagen eingestellt ist, dann entsteht automatisch Leben.
Wie kann man sich da die Arbeit der Humusbewegung vorstellen? Wenn jetzt ein Landwirt, eine Landwirtin zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte meine Böden regenerieren, wie kann man sich den Prozess dann vorstellen? Was machen Sie aus der Humusbewegung heraus?
Also wir haben quasi so eine Grundbasis, das heißt der Bodenkurs im Grünen, wo man 9 Tage mit einer Gruppe, meistens so 15 bis 18 Leute, intensiv arbeiten, über das ganze Jahr verteilt, über so 4 Blöcke. Und dort sind wir jeden Tag draußen am Acker. Also wir sind immer einen halben Tag drinnen und Theorie-Teil und einen halben Tag draußen am Acker. Weil es in erster Linie geht, dass man wieder ein Gefühl entwickelt für den Boden. Wieder sozusagen wie entwickelt sich mein Boden? Was entsteht dort? Wie kann ich erkennen, wie sich mein Mikrobiom im Boden sozusagen wieder entwickelt? Und das ist sozusagen die Grundbasis, und auf diesen Betrieben versuchen wir dann auch weiter Humusstammtische zu machen. Da sind eben dann aber wieder mehr eingeladen, und dann gibt es halt noch so größere Veranstaltungen, wo man dann halt auch die Erfahrungen von jedem Jahr, wir machen ja jedes Jahr neue Erfahrungen. Es ist ja nicht so jetzt, dass wir jetzt dort am Ende sind von Wissen, wir sind dort vielleicht ganz am Anfang komplett. Also wir beginnen dort ein bisschen gewisse Sachen zum Verstehen.
Und vor allem dieser Austausch ist wahrscheinlich total wichtig, weil ja trotzdem jeder andere Erfahrungen macht. Der probiert ein bisschen das, der probiert ein bisschen das. Im Endeffekt kommt dann vielleicht raus, bei dem funktioniert das, bei dem das. Und wenn man dann drüber sprechen kann, dann macht das natürlich absolut Sinn.
Genau. Also das ist, glaube ich, eins von den wichtigsten Dingen. Man muss wissen, Landwirtschaft hat über Generationen so funktioniert, dass Wissen weitergegeben worden ist, von Generation zu Generation. In den letzten 100 Jahren hat man quasi das Wissen zentriert in irgendwelche, oder das hat sich halt aufzentriert bei der Wissenschaft, beziehungsweise dann auch sehr oft bei Firmen, die halt dort ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben auf das. Und die Weitergabe von Generation zu Generation ist sozusagen über mehr vernachlässigt worden. Und darum haben auch die Landwirte dann eher weniger geredet miteinander, sondern eher übereinander. Und wir sagen immer, es ist wichtiger, wieder mehr miteinander zu reden als wir übereinander, weil dort kommt man schneller weiter.
Würden Sie ja sagen, dass, ich weiß jetzt keinen richtigen Ausdruck, aber sowas wie ein Schulfach Humusbewegung, Bodenregeneration, dass das auch ein Schulfach für Landwirtschaftsschulen wäre? Oder ist es vielleicht auch schon ein Schulfach? Oder?
Ja, es wird ja immer kritisiert, dass in den landwirtschaftlichen Schulen dort sehr wenig dafür gemacht wird oder da halt sehr weit hinten die Lehre ist. Dort sind wir genauso am Beginn. Es gibt ein paar landwirtschaftliche Schulen, die sich schon mit den Themen auseinandersetzen, die dort auch ein bisschen einsteigen. Also ich bin da zuversichtlich, dass sich das auch entwickelt. Also das ist halt ein langsamer Prozess. Aber ich gehe schon davon aus, dass sich dieses Wissen dann schon langsam wieder etabliert. Das ist immer so.
Was würden Sie zum Beispiel angehenden Landwirten und Landwirtinnen, die vielleicht jetzt bei dem einen Hof übernehmen, was würden Sie denen raten?
Ich würde ihnen raten, schlussendlich wieder ein Gefühl entwickeln für den Boden. Das ist eigentlich der Kern. Sie nicht von der Technik oder von den Glauben zu blenden lassen, dass man mit Technik alles lösen kann. Sondern wirklich dort andere Fragen stellen, neue Fragen stellen, das ist eigentlich der Punkt. Die Humusbewegung bezeichnen wir sehr gerne als ökosoziale Friedensbewegung. Mhm. Das ist ein bisschen von mir gekommen in der Gruppe. Und ich habe gesagt, ich will die Landwirte rausführen aus dem Kampfmodus und dann was drinnen stecken. Mhm. Weil prinzipiell werden ja relativ viele Menschen und auch unter anderem die Landwirte immer in einen Kampfmodus gehalten, damit sozusagen die Geschäfte laufen. Also Kampf ist ja immer ein Geschäft. Also wenn ich jetzt ein Unkraut bekämpfen will, dann ist das ein Riesengeschäft. Wenn ich Schädlinge bekämpfen will, dann ist das eigentlich ein Riesengeschäft für manche. Und von dort her kommt es auch, dass das dann alles bekämpft wird oder dass der Großteil sozusagen in diesem Kampfmodus ist. Weil sie sagen, ja, das muss ich und dann suche ich nur den neuen Schädling und dort muss ich auch wieder bekämpfen. Und so, das ist sozusagen der Weg der normale der Landwirtschaft. Wenn man aber dann sie zurücknimmt und sagt, okay, ich stelle ganz andere Fragen, ich stelle mir die Frage, okay, warum ist das Unkraut jetzt da? Warum ist der Schädling jetzt da? Dann kriege ich komplett andere Antworten, als wenn ich nur frage, wie kann ich es bekämpfen? Das sind zwei komplett unterschiedliche Fragestellungen und ich kriege auf unterschiedliche Fragestellungen immer unterschiedliche Antworten. Und die Fragestellungen, warum ist das da jetzt zum Beispiel, ist immer die bessere Frage, sage ich. Das, und diese Fragen stellen, also das darf ich an jeden empfehlen, stellt andere Fragen. Mhm. Warum fragen? Immer wieder nachfragen, warum?
Machen schon die kleinen Kinder. Mhm.
Voll. Die lernen das, also das wird den Menschen dann ja aberzogen.
Mhm. Dieses natürliche Warum wieder aufleben lassen.
Ja, genau, das Warum wieder aufleben lassen. Ja.
Also das können Landwirte und Landwirtinnen machen. Ja. Andere Seite, was können KonsumentInnen machen? Wie können die bei ihrer Kaufentscheidung zur Förderung gesunder Böden beitragen?
Ja, also wir alle, egal wer, ob das jetzt ein Landwirt ist oder Konsumenten, die ganze Gesellschaft, wir hängen alle vom Boden. Also ohne lebendigen Boden gibt es kein Leben nicht. Das heißt, das ist das Erste, was einem einmal bewusst sein muss, dass man schlussendlich, wir sind ja alle Boden. Also irgendwann werden wir wieder zu Boden und irgendwann kommen wir kommen ja vom Boden. Also wenn man sich das so unter deinen Aspekt betrachtet. Und da das zu erkennen, dass man mal sagt, okay, Boden ist ganz einfach eins von den wichtigsten Dingen, ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, dass wir rauskommen aus dem dogmatischen Denken, dass man mit Gewalt irgendwas machen muss. Also viele sind ja nachher, das geht ja fast ein bisschen in so einen Fanatismus dann, dass alle sofort diffamiert werden, nur weil jetzt zum Beispiel ein Landwirt mit einem großen Traktor fährt, wird er schon sozusagen kritisiert und da muss man sagen, okay, das ist auch nicht in Ordnung, weil der macht ja das nicht aus Böswilligkeit, sondern weil er halt irgendwie auch seine Arbeit machen muss und weil jeder billige Lebensmittel haben will oder zumindest viel. Und die ganzen Diskussionen über die Tierhaltung sind wir ja genau in dein Thema. Wenn man sich dort, wenn man dort ein bisschen weiter vorgeht, wo man sagt, okay, von woher kommt denn die Tierhaltung? Da muss man sagen, von wo kommt unser fruchtbarer Boden? Da muss man sagen, der fruchtbare Boden kommt von die Wiederkäuer, die was drüber gezogen sind. Dort kommt der fruchtbare Boden her. Und jetzt dann in den Medien, wenn man oft hört, die Kuh wird als Klimakiller hingestellt, da muss ich sagen, okay, das ist schon schräg irgendwie. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass man Kuh nur mit Schrot fördert. Das ist auch nicht natürlich. Also man muss dort aussetzen. Mhm. Und bei den Schweinen ist das selbige. Also bei den Schweinen kann man sagen, das Schwein hat sich ja den Menschen selbst domestiziert. Also das ist ja nicht, das hat ja der Mensch nicht, so wie der Kuh, oder gezielt sozusagen domestiziert, um die Milch zu kriegen. Beim Schwein war es ja so, dass das alleine gekommen ist, weil sie rund um einen Menschen Abfälle, aber Reste auch gesammelt haben, die was für die Schweine die Nahrung war. Und das ist sozusagen die Aufgabe des Schweins. Also die Aufgabe des Schweins ist, Dinge, die was der Mensch für den Menschen nicht mehr verzehrbar sind, ja, bei den Schweinen dementsprechend
Resteln zu verwerten,
genau. Mhm. Und das ist ja unser Ansatz auch im Biobereich, dass man sagt, wir wollen das Schwein wieder dort hingeben, wo es hingehört, als Resteverwerter. dass man ihm sagt, okay, nicht irgendwo ein Soja importieren, von weiß Gott wo, sondern wirklich als Resteverwerter.
Mhm. Was ja nichts Schlechtes ist, das klingt jetzt vielleicht, Resteverwerter klingt vielleicht abwertend, aber so ist das ja gar nicht gemeint. Das sind ja keine schlechten Sachen, die da verwertet gehören.
Mhm. Genau, das ist ja eigentlich die Uraufgabe des Schweins, gell? Oder des Huhns, gell? Das ist eigentlich der Resteverwerter gewesen, immer. Und ich glaube, dass wir dort wieder hinkommen müssen, dass wir wieder kleinere Betriebe machen oder dass die Betriebe wieder kleiner werden sollten und kleinere Betriebe mit verschiedenster Tierhaltung, dass man sozusagen den Lebenskreislauf für die ganzen unterschiedlichen Tierkategorien wieder einbaut in die Betriebe, dann glaube ich, war das für die Gesamtgesellschaft sozusagen wieder ein extremer Mehrwert. Und ich glaube, dass auch viel junge Menschen wieder gut beraten waren, wenn sie sich wieder mit Lebensmittelproduktion auseinandersetzen dann. Mhm. Das ist das, was ich an jeden empfehle, der was jünger ist.
Das heißt, das ist auch das, was Sie KonsumentInnen quasi raten würden. Beschäftigt euch mit dem, wo euer Essen herkommt.
Ja, genau. Mhm. Wo das Essen herkommt. Und ich darf wirklich an jeden empfehlen, produziert zumindest irgendwas selbst. Mhm. Irgendwas. Ja. Und wenn es nur einen kleinen Balkon, Tomatenpflanzen ist. Ich habe zwei Schwestern, die wohnen beide in Wien, die haben alle irgendwo ihr eigenes Gemüse. Und ich denke mir, wenn man eine Pflanze setzt und die wächst so daher und so, man gibt derer die Energie und dann pflückt man das, die Frucht und isst die Frucht, das gibt dann eine ganz andere Energie, als wenn man irgendwas kauft, was anonym ist. Und das ist das, was ich jedem empfehlen soll oder darf. Dass wieder viel mehr das bedacht wird, wie viel Energie gibt man Lebensmittel. Mhm. Und so viel Energie, als was ich einstecke, so viel kommt raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Roboter ein Lebensmittel produzieren lasse, kann ich mir nicht erwarten, dass ich dort viel Energie rauskriege. Mhm. Da steckt ja keiner mehr drin.
Und man bekommt eine ganz andere Beziehung zu den Lebensmitteln, wenn man es wachsen sieht.
Genau.
Mhm. Und man isst es dann wahrscheinlich viel bewusster, weil es ist auf meinem Balkon möglicherweise gewachsen. Und wenn das die kleine Tomate ist, dann bin ich trotzdem stolz drauf und werde mir die nicht nebenbei reinstopfen, sondern wow, die habe ich auf meinem Balkon gezogen. Genau. Und gut ist. Generell zum Thema Bio. Warum ist denn Bio für Sie mehr als nur ein Label und was macht den größten Unterschied?
Mhm. Bio heißt ja das Leben. Mhm. Und wenn man natürlich sagt, okay, man will sozusagen ein gesundes Leben führen oder generell leben, das ist ja aber die Frage. Wie viele Menschen habe ich denn? Ich habe sehr den Eindruck, manche Menschen leben gar nicht mehr richtig. Die hassen nur mehr von einem zum anderen. Und wenn man es unter deinem Aspekt sieht, des Lebens, muss man sagen, okay, ich will eigentlich ja immer in Richtung Leben gehen. Also das ist eigentlich der Wunsch. Und dann gehe ich zwangsläufig immer Richtung Bio. Also weil im konventionellen Bereich, wenn ich zum Beispiel ein Unkraut weggespritze, dann heißt das sozusagen, ich begegne das Leben. Und unter deinem Aspekt, wenn man das sieht, muss man sagen, okay, da gibt es eigentlich nur den Aspekt, man sollte eigentlich für das Leben sein. Und da ist automatisch für Bio. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man sich dann die Zahlen anschaut, betrifft natürlich viele andere Themen auch, aber wir leiten 116.000 verschiedene Chemikalien legal ins Grundwasser. 116.000 verschiedene. Und da muss man sagen, wir glauben immer, wir sind so hochintelligent und wir sind so weit entwickelt, wir Menschen, und wir können ganz viele Dinge zusammenbauen, die was in der Natur nie zusammengehörten. Und im Endeffekt, ob uns das dann langfristig gut tut, sei dahingestellt. Und was es dann mit unserem Wasser oder mit unserer Lebensgrundlage Wasser bedeutet. Und von deiner gesehen glaube ich, dass der Biolandbau dort schauen, mehr oder weniger ja, die einzige Alternative ist, um wirklich langfristig sozusagen auch, unseren Lebensraum Erden, den was wir haben, gesund zu erhalten.
Dieser Podcast ist ja von der Plattform biofleischinfo.at. Mhm. Deswegen möchte ich auch noch auf das Thema Biofleisch kurz zu sprechen kommen. Mhm. Sie haben es zwar quasi wahrscheinlich schon groß ausgeholt beantwortet, aber dass wir das nochmal ein bisschen konkreter haben. Deshalb meine Frage, welche Rolle spielt denn eine humusfördernde Landwirtschaft für die Qualität von Biofleisch und wie können Bäuerinnen und Bauern da wirklich ganz gezielt ansetzen?
Also die Menschen haben ja großteils die Sensorik verloren, weil ihnen das abgenommen worden ist von der Industrie, von der Industrie. Also es werden Lebensmittel industriell so hergestellt, dass die genau den Geschmacken vom Menschen treffen. Und durch das und das immer alle gleich schmecken. Und das ist eigentlich der Kern von dem Übel, darf ich mal sagen, dass wir die Geschmacksnerven so derartig eine Richtung trainiert haben, dass wir gar nicht mehr erkennen, wie unterschiedlich verschiedene Dinge schmecken. Und gerade beim Fleisch, also wenn man nur zum Beispiel ein Fleisch hernimmt und kocht es, ohne Gewürze zum Beispiel, und riecht dort, da riecht man alles aus. Gell? Und das schmeckt angenehm oder es stinkt fast. Mhm. Also wenn man zum Beispiel Tier rein auf Spaltenboden hält, dann riecht man das sozusagen beim Kochen, wenn man sensibilisiert ist. Und da merkt man natürlich, okay, aber natürlich kann man das alles mit Gewürzen sozusagen so derartig überwürzen, dass halt dann, dass man das alles nicht mehr spürt. Aber wenn man dort wieder ein Gefühl entwickelt, dass man sagt, okay, dort wieder eine in das Thema, wie schmeckt es? Und das schmeckt halt unterschiedlich. Es ist ein Unterschied, ob ich im Sommer auf einer Weide ein Fleisch ist, das was sozusagen von einer Weidehaltung kommt, oder zum Beispiel im Winter das, was nur eine Silage gefüttert hat. Oder das ist bei der Milch auch ein Unterschied dort, normalerweise. Mhm. Und auch im Schweinebereich ist es so, dass je nachdem, was die Schweine fressen, merkt man das natürlich im Fleisch. Und das ist ja auch der Hintergrund, warum wir bei der Bierschwein Austria Richtlinien haben, wo eben genau festgelegt ist, wie viel Maisanteil darf da drinnen sein, weil man sagt, der Mais macht halt dann so ein gelbes Fett, mhm. macht halt dann das Fett ein bisschen nicht so schmackvoll, oder? Weil wir waren halt dort viel verschiedene Getreidesorten drinnen sind. Und dann haben wir ja die Silagefütterung auch verpflichtet oder generell die Grünmassefütterung bei den Schweinen drinnen, weil das auch in der Fleischqualität was macht. Und wir haben ja schon Untersuchungen gemacht für die Omega-3 zu Omega-6 Fettsäuren und da weiß man auch, dass im Biobereich sozusagen wesentlich mehr drinnen sind. Mhm. Also für die Guten. Das heißt, man kann dort schauen, es gibt auch die Untersuchungen dafür. Aber es kostet dann auch natürlich mehr, das ist oder so.
Aber das heißt, eigentlich geht es da auch wirklich darum, Bewusstsein zu schaffen und wenn man dann, wenn es einem das wert ist, dann sollte man das unbedingt machen, weil man es tatsächlich schmeckt und dann auch natürlich spürt.
Genau. Mhm. Da bin ich wieder dort bei der Energie. Was gibt man wie viel Energie? Mhm. Und wenn man es unter diesem Aspekt der Energie sieht, dann muss man oder merkt man relativ schnell ein Lebensmittel, wo relativ wenig, also das, was eben, wenn ich das jetzt so beschreibe, unter normale Bedingungen gehalten wird, in einen Stall, Vollspalten und so, ich meine, was soll dort denn viel Energie rauskommen wieder, oder? Mhm. Und wenn ich das aber sage, okay, das ist liebevoll gehalten, dann kommt da ganz andere Energie raus.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Hubert Stark, für diese sehr spannende Podcast-Folge. Ich glaube, da könnt ihr noch ewig weiter Fragen stellen. Vielen Dank.
Ja, danke von meiner Seite auch, dass ich da sein habe dürfen und dass ich ja, ein bisschen was dazu habe dürfen von deinen.
Ja, sehr, sehr schön, dass so spannende Gäste hier bei uns immer zu Gast sind. Ich darf auch noch gleich die nächste Folge ankündigen. Die erscheint in einem Monat. Da wird es dann um das Thema Gastronomie gehen. Und dazu machen wir quasi einen Ausflug in den Prater. Ich spreche mit Paul Kolarik vom Restaurant Luftburg Kolarik im Prater. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Alle Infos und Links zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes und weitere spannende Infos gibt's jederzeit auf unserer Website biofleischinfo.at. Wir freuen uns über Kommentare und Ihr Abo.
Dieser Podcast wird erstellt mit Unterstützung von Bund, Ländern und der Europäischen Union.